In der heutigen Episode Deals Crunch sprechen Gregor und ich über einen kuriosen Fall aus Kempten, der sich um Parkgebühren dreht. Wir reden im Private Markets Update über Europas SpaceX Generalprobe. Wir reden darüber, dass Münchener KI Essener Stahlgeschichte kauft und dass Edeka einen Angriff auf Rewe finanziert. Im Deep Dive geht es darum, dass Bill Ackman und Pershing Square den Berkshire-Traum eines Hedgefonds verfolgen. Viel Spaß beim Zuhören.
Welcome to Deals Crunch. Dein Private Markets Deep Dive aus der Morning Crunch Redaktion. Dieser Podcast wird unterstützt von Naro, Deutschlands größter App für Private Equity. Disclaimer, dieser Podcast dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Deals Crunch Podcast. Gregor, ich freue mich sehr, dich heute wieder hier live und in Farbe auf dem Bildschirm zu sehen.
Ich freue mich genauso. Hi Hendrik, let's dive in.
Let's go. Und zwar lass uns über mögliche Side-Hustles sprechen, die man machen kann neben seinem Beruf.
Sehr schöne Überleitung, ja.
Und zwar hat da jemand aus dem beschaulichen Kempten in Bayern sich etwas dazu verdient. Gregor, was war da los?
Richtig, da gab es einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der wohl dafür verantwortlich war, die Münzen aus den Parkautomaten einzusammeln für die Stadt. Man wollte ihre Parkgebühren bezahlt haben. Und dieser Kollege, gemeinsam mit seiner Frau, mutmaßlich, so ist berichtet worden, hat wohl über Jahre einen Teil der Münzen für sich einbehalten und ist mit diesem kleinen Trick, diesem kleinen illegalen Trick, muss man hier doppelt unterstrichen natürlich sagen, über die Jahre zum Millionär geworden. Aber nun leider erwischt worden. Das heißt leider richtigerweise erwischt worden. Parkgebühren sind natürlich kommunale Einnahmen. Und dem wird jetzt in Kempten der Prozess gemacht.
Ja, das ist sehr interessant, dass das irgendwie dann dort in Stadtverwaltung auffällt, wenn das dann so ein Betrag, so ein siebenstelliger Betrag geworden ist, der da irgendwie fehlt. Du hast es richtig gesagt. Es ist dann so, also was ich gehört habe, war, dass er die sozusagen eingesammelt hat, das war ja seine Aufgabe, die Parkgebühren, also die Automaten zu leeren, und hat die dann auf das Konto seiner Frau eingezahlt. Deswegen hängt seine Frau da auch mit drin.
Ah, okay. Na, ob das so klug war, ist eine andere Frage. Aber okay, die werden sich was dabei gedacht haben.
Klug immer, immer im Auge des Betrachters, solange es ja nicht auffällt, ne? Aber jetzt ist es rausgekommen, die Stadt Kempten, da ist darum einiges, gebracht worden, aber wir fanden eine ganz lustige Anekdote zum Start.
Vielleicht noch ein Take dazu, das ist natürlich eine Masche oder ein Side-Hustle, wie du neudeutsch sagst, der auch nur in der analogen Welt funktioniert. Wären alle deutschen Parkautomaten digitalisiert, wären natürlich die Münzen auch nicht da. Also, falls sich in der Hörerschaft jetzt Leute motiviert fühlen, mal in die Parkautomaten zu schauen, je schneller die digitalisiert werden, desto schneller ist dieser Side-Hustle auch wieder vorbei.
So sieht es aus. Sieht das aus. Außer, dass dann irgendwann, wir finden uns noch am Anfang der Folge, wenn dann irgendwann da die Kryptomünzen, ne, irgendwie damit bezahlt wird. Aber.
Ja, alles in Stablecoin. So wie Klarna, die gestern ja ihren Stablecoin. Wir nehmen heute am Mittwoch auf, 26.11. Ich glaube, Klarna hat gestern announced, dass sie jetzt auch ein Stablecoin launchen.
Endlich.
Ja, um die Marktkapitalisierung mit einer Krypto-Story noch stärken zu können. Wäre meine Vermutung. Aber egal.
Aber egal. Sehe ich auch so. Gregor, lass uns weitergehen. Private Markets Update und wir sprechen über Europas SpaceX Generalprobe, so haben wir es ein bisschen genannt. The Exploration Company. Das ist ein französisch-deutsches Space Startup.
Richtig.
Plant eine neue Finanzierungsrunde, größer als die 160 Millionen Runde vom letzten Jahr. Auch interessant, letztes Jahr schon eine Runde gemacht, dieses Jahr wieder die nächste Runde. Bedeutet, da ist Potenzial, jetzt alleine nur von den ersten zwei Sätzen, die ich lese. Und zwar ist das Ganze der ziemlich genaue Gegenpol zum SpaceX Company von Elon Musk. Also sie arbeiten an Raumsonden, die man ins All schießen kann und die man wiederverwenden kann. Gregor, habe ich das
genau perfekt zusammengepasst? Und das geopolitische Bigger Picture ist, dass Europa natürlich ein Interesse daran hat, bei Raumfahrtmissionen oder bei Transport von Gütern zur ISS und wieder zurück, nicht komplett abhängig zu sein von SpaceX und amerikanischen Playern oder auch von chinesischen Playern. Deswegen hat The Exploration Company auch eine geopolitisch strategische Relevanz und nicht nur in Anführungsstrichen eine gewinnorientierte Profit-Startup-Relevanz. Deswegen ist die Geschichte etwas größer als die Funding-Runde nur allein.
Mhm. Dann lass uns weitergehen. Wir bleiben in Deutschland, und zwar in Münchner KI kauft Essener Stahlgeschichte, also AGI Robots aus München, übernimmt die Automatisierungssparte von ThyssenKrupp. Und
Und
damit,
damit
genau.
650 Mitarbeiter und einen dreistelligen Millionenumsatz. Also da ist so richtig ein richtiges Asset gekauft worden. Der
Das ist
Kaufpreis
krass,
ist geheim geblieben.
ja.
Aber was sich Agile Robots damit kauft, ist sowohl eine Produktionskapazität, die sie gerade noch nicht haben, aber natürlich auch der Zugang zu Kunden, die vielleicht Interesse daran haben, die Produkte von Agile Robots, die Innovationen, die sie bauen, selber zu kaufen. Deswegen, also Agile Robots kauft sich hier vor allem einen Vertriebskanal, was sehr interessant ist.
Das ist ja nicht das erste Mal, ne? Also da sind ja gut, M&A-technisch sind sie ja schon ein bisschen unterwegs.
Richtig, also die Firma hat schon zahlreiche M&A-Aktionen gemacht in den letzten Jahren, unter anderem Ideal Works, eine BMW-Ausgründung im Industrieautomatisierungsbereich, auch Bär Automation, deutscher Mittelständler, den sie geschluckt haben, und hat auch über dieses anorganische Wachstum mittlerweile über 200 Millionen Umsatz, was natürlich für einige Jahre nach Gründung, 2018 ist das Startup gegründet worden, eine krasse Entwicklung ist.
Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt fragen, ja, okay, hört sich alles schön an. Was macht denn Agile Robots? Das Star-Projekt ist genau das, was der Name auch sagt. Es ist tatsächlich ein humanoider Roboter, der Agile One, der ab 2026 vom Band laufen soll und dann auch in die deutschen bzw. europäischen Haushalte, Einzug gewähren möchte.
Beziehungsweise Haushalt wäre wahrscheinlich der übernächste Schritt. Ich glaube, der erste Schritt von Agile One ist, dass er in der Industrieproduktion eben an den Produktionsstraßen Dinge automatisiert und dort Menschen ersetzt. Und der USP, den Agile Robots hat, ist, sie haben eine Roboterhand entwickelt, die sehr, sehr, sehr fortschrittlich ist. Ich bin kein kompletter Robotics-Experte, aber alles, was ich lese zu dem ganzen KI-Hardware- und Robotics-Thema ist, dass wohl das Schwerste in der physischen Replizierung von Menschen ist, dass man die Hand nachmodelliert, weil die Hand einen so komplexen Bewegungsablauf hat und so variabel ist, dass es wohl für die Robotik-Player wahnsinnig schwer ist, das zu replizieren. Und Agile Robots scheint da zumindest in Deutschland mit Marktführer zu sein, was Roboterhände angeht.
Das stimmt, das macht natürlich Sinn, da erstmal in die B2B-Richtung zu gehen. Ich habe tatsächlich gerade, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich hatte ja irgendwie die Tage, gab es, glaube ich, auch so einen humanoiden Roboter, der in Russland vorgestellt wurde, der dann irgendwie, nachdem er einmal dann die Menge begrüßt hat, direkt umgekippt ist
Direkt umgekippt ist.
und dann sie dann so ganz, ganz schnell da versucht, so ein Tuch drüber zu halten. Deswegen habe ich, glaube
Genau.
ich, direkt daran gedacht. Aber ja, das macht natürlich Sinn, aber sehr, sehr spannend und zeigt auch, auch wenn wir ja oft schimpfen über unseren Wirtschaftsstandort, hier passiert auch was in der Richtung.
Ja, und vielleicht ist da die Überhöhung. Ich meine, wir sagen immer, Deutschland und Europa hat keine eigenen LLMs im Bereich KI, ist abhängig davon chinesischen und US-Playern. Was Deutschland aber natürlich hat, ist ein wahnsinnig breiter Mittelstand, viel Industrie. Das heißt eigentlich die Rampe, um mit dem ganzen AI-Application-Layer, vor allem in der Industrieautomatisierung, auch mit Hardware, Stichwort Roboterproduktion, jetzt durch Agile Robots, eigene Cases zu schaffen. Siemens ist da ja auch sehr hinterher und kauft da strategisch zu, eben um auf diesem Application Layer marktführend zu werden und den, ja, das LLM wird man nicht mehr nachbauen. Das wird zu spät sein. Dafür steht die Computing Power auch nicht in einem Ausmaß, das man bräuchte. Aber dass man eben im Bereich Industrieautomatisierung und der Verquickung von KI damit durchaus eine führende Rolle spielen kann.
Super Überleitung zum nächsten Thema, denn ab aktuell führende Rolle im Lebensmittellieferdienst ist Rewe und da gibt es jetzt einen Angreifer aus den Niederlanden, der schon ein bisschen länger aktiv ist und der jetzt eine neue Finanzierungsspritze erhalten hat. Ich meine, Gregor, wir haben ja da jetzt quasi Informationen aus der ersten Hand. Du lebst ja in den Niederlanden. Nutzt du viel
Teilweise,
Pick?
also zwischen Niederland und Deutschland geteilt, aber genau,
Ja,
ja.
das stimmt, ne? Also ein großer Job bringt große Verantwortung, bringt mehrere Wohnsitze.
So ist es, so ist es.
Wie ist denn deine Erfahrung mit Picknick? Darum geht es, um den Lieferdienst Picknick.
Ich bin tatsächlich, oder wir sind tatsächlich Picknick-Nutzer. Und Picknick für alle Hörerinnen und Hörer ist ein Essenslieferdienst, ein Online-Supermarkt, bei dem man eben normal online einkauft und schön schedulen kann, wann auch dann die Sachen geliefert werden. Also Bofrost auf Steroiden für alle älteren Zuhörer.
Mit einem ganz kleinen LKW im Gegensatz zu Bofrost.
Richtig. Und die fahren mit diesen kleinen E-Wägelchen durch die Stadt, was auf der einen Seite nachhaltig ist, auf der anderen Seite, glaube ich, für die Fahrer auch von Vorteil, damit sie in noch auch in enge Parklücken kommen, eben in urbanen Zentren. Genau. Und also unsere Erfahrung mit Picknick, ohne jetzt zu viel Werbung zu machen, aber ist sehr, sehr positiv. Ein Gedanke zum Beispiel, was bei Picknick möglich ist, man kann seinen Einkauf nach Rezepten steuern. Man kann so quasi in der App anwählen, ich möchte diese drei Dinner diese Woche kosten und kann dazu dann passend einkaufen. Was ja, dachte ich mir letztens, HelloFresh nicht so gut gefallen wird. Also Picknick hat eigentlich das ganze HelloFresh Business Model bei sich auch noch mit reingeschraubt. Deswegen sehr interessanter Player und eben
das
stark.
Stimmt. Das ist ein guter Schwenk. Ist quasi auch mit der. Also ich nutze auch Picknick oder wir nutzen auch Picknick. Ich finde tatsächlich auch sehr sehr zuverlässig im Gegensatz zu anderen Lieferdiensten, die so auf dem Markt sind beziehungsweise.
Ach Picknick ist auch. Picknick ist auch schon in Berlin, das wusste ich gar nicht.
Naja, Picknick ist in Berlin und wenn wir jetzt gerne mal ein bisschen auf die Zahlen gehen, die wollen ja auch ihre Deutschland sozusagen Vertretung deutlich weiter aus. Man sind ja, glaube ich, dann auch gestartet in NRW, also natürlich die Nähe zu...
In Westdeutschland erstmal, genau.
Ja. Genau, die Nähe zu den Niederlanden ist natürlich da auch gegeben. Aber ja, das mit deinem Gedanken, Angriff Richtung HelloFresh hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, aber ja. Die App ist tatsächlich wirklich genauso aufgebaut, dass es dir vorschlägt, hier. Wie sieht's denn aus mit dem, weiß ich nicht, mit der Käselauchsuppe? Und da kannst du dann alle Komponenten direkt in deinen Warenkorb legen. Ja. Stimmt.
Also bei der Käselauchsuppe stimme ich jetzt nicht zu, aber bei der HelloFresh-Analyse durchaus. Wobei HelloFresh hat ja auch ein sehr großes Business in den USA. Also Picknick wird jetzt HelloFresh nicht in den USA angreifen, aber das ist in allen europäischen Märkten, die womöglich ein besseres Angebot bietet als HelloFresh, weil man komplett einkaufen kann, plus dann noch eben die Gerichte sich zusammenstellen kann. Ich glaube, da ist was dran. Zumal Picknick, glaube ich, dann, meine Privatempirie, aber preislich auch ein bisschen besser ist als HelloFresh. HelloFresh ist ja durchaus
deutlich. HelloFresh ist sehr teuer. HelloFresh ist wirklich sehr preissensitiv. Aber lass uns mal, jetzt haben wir schon einmal quasi um die Ecke gedacht.
Ja, stimmt.
Lass uns einmal vielleicht straight ahead und schauen, wen Picknick denn da wirklich mit angreift. Und zwar ist das natürlich der Rewe-Lieferservice. Und soweit ich weiß, gehört Flink ja auch zu Rewe. Dementsprechend, das ist ja alles sozusagen ein Topf. Und wenn man sich mal so ein bisschen zurückversetzt, so Corona, da gab es ja auch schon mal so ein, zwei Player, die relativ groß und relativ medienwirksam unterwegs waren, von denen jetzt auch nicht mehr allzu viel übrig geblieben ist. Stichwort richtig. Gorillas, Stichwort Getir. Aber nichtsdestotrotz, Picknick hat jetzt 430 Millionen Euro frisches Kapital eingesammelt. Und allen voran, wen wundert's, wenn Edeka angegriffen, wenn Rewe angegriffen wird.
Kleiner freudiger Versprecher am Morgen. Ja.
Genau, so sieht es aus. Ist Edeka einer der Hauptinvestoren bei Picknick?
Genau. Rewe. Also Picknick ist sprichwörtlich das Vehikel von Edeka, um Rewe im Liefermarkt oder Online-Supermarkt Markt anzugreifen. Richtig. Und kurz ein paar Daten vielleicht noch zu Picknick. Interessant. 2024 lag allein der Deutschlandumsatz bei rund 600 Millionen Euro schon. Wachstum von über 50%, Umsatzwachstum von über 50% pro Jahr. Profitabel ist Picknick bisher nur im Rhein-Ruhr-Gebiet, weil sie am längsten schon dort sind, also den Umsatz lange aufbauen konnten. Generell sagt Picknick, es dauert bis zu 18 Monate, bis eine Region profitabel wird. Spannend. Was, wenn man mal in Startup-Zyklen denkt, wirklich nicht lange ist. Also 18 Monate Upfront-Investment und mit der Größenordnung einen profitablen Case hinzustellen, ist schon ziemlich stark. Also Picknick scheint da ein paar Sachen richtig zu machen.
Plus, also in Deutschland, Rhein-Ruhr-Gebiet, in Niederlanden sind sie operativ profitabel.
Das, richtig.
Ist stark, also ne, auf ein ganzes Land gesehen. Und das, wo das Geld jetzt reinfließen soll, unter anderem auch, die sogenannte, das sogenannte, jetzt die Morning Crunch Redaktion da so hingeschrieben, die Ostoffensive.
Vorsicht.
Mit einem neuen Verteilerzentrum in Leipzig. Das ist das insgesamt 13. in Deutschland und dann werden dort Städte angeschlossen wie Dresden, Halle, später Leipzig und auch Chemnitz und parallel soll Süden, also Bavü, Bayern, also dann die Südoffensive, um das Ganze jetzt hier in keinem politischen Kontext irgendwie nennen zu wollen.
Offensiv in alle Richtungen, wird expandiert.
Offensiv in alle Richtungen, das ist ja meistens so bei einer Expansion, wenn man gerade frisches Geld eingesammelt hat.
Richtig.
Und das Ziel, das haben sie zumindest auch so formuliert, ein Großteil der Haushalte in Deutschland soll erreichbar sein. Spannend auf jeden Fall. Und ich meine, alle Jahre wieder kommt da irgendwie ein Lieferdienst hier auf den Markt. für Lebensmittel. Mal sehen.
Wobei Picknick ja dezidiert nicht Quick Commerce ist. Also bei Picknick kann man ja nicht sagen, ich hätte jetzt gerne in den nächsten 5 Minuten 3 Bier und eine Tüte Chips. Was ja eh irgendwie so ein Bestellvorgang ist, den man anzweifeln kann.
Es gab ja von Edeka, gab es ja Bringmeister, glaube ich, oder sowas.
Ja. Mhm. Und das war auch im Quick Commerce Bereich?
Nee, das war auch Lebensmittel. Das war ganz normal Lebensmittel, also Edeka Sortiment. Das hatte sich nicht durchgesetzt oder haben sie eingestellt, beziehungsweise oder ist aufgegangen in Knusper.
Mhm, ja.
Knusper ohne E hinten. Mhm. Also es gibt, die Konkurrenz ist groß. So, ne? Ist jetzt nicht, dass das hier irgendwie Plain Field wäre für Picknick. Aber dafür brauchen wir natürlich Geld und das haben sie bekommen.
Yes. Genau so ist es.
Gregor.
Stichwort Geld und was man gerne bekommen möchte.
Da
ist das die Überleitung vielleicht zu unserem Deep Dive?
Genau. Die Henry Nann Journalistenschule macht sich endlich bezahlt, Gregor.
Endlich kommt's mal, schimmert es durch. Ja.
Ja. Und zwar geht's im Deep Dive um Geld. Und zwar Bill Ackman und seiner Investmentfirma Pershing Square Capital Management soll an die Börse gebracht werden, möglicherweise schon im ersten Quartal 2026. Gregor, vielleicht einmal ganz kurz, wer oder was ist Bill Ackman für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt sagen, ja, schon mal gehört, aber was genau macht er eigentlich?
Bill Ackman ist ein US-Milliardär, der selber aus sehr wohlhabendem Hause kommt. Also er selber ist sehr medienwirksam und beschreibt seinen Werdegang oft, finde ich, more self-made than he actually is. He came from money und hat dann mit dem ersten Geld seines Vaters sehr erfolgreich erste Investments gemacht, unter anderem.
Ach, mit dem Mindset kann man auch US-Präsident werden, Gregor.
Glaubst du? Ja, da ist vielleicht was dran. Ja. Bill Ackman ist ja, kommen wir später zu sprechen. Bill Ackman ist ja durchaus auch nah an der Regierung dran, das stimmt, ja. Nein, aber ganz kurz, also Bill Ackman, klassische Elite-Laufbahn in den USA, in Harvard studiert, dann mit dem Geld des Vaters sehr starke erste Investments gemacht, unter anderem Immobilieninvestments in New York, die sehr gut funktioniert haben. Mhm. Und hat dann, ich weiß das Datum nicht ganz genau, aber irgendwann Pershing Square aufgebaut. Und Pershing Square ist ein sehr konzentrierter Hedgefund. Also Bill Ackman macht sehr konzentrierte Wetten, auch sehr öffentlichkeitswirksam. In dem Fall ist er ein aktivistischer Investor und hat unter anderem sehr öffentlichkeitswirksam, da gibt es eine gute Netflix-Doku drüber, Herbalife angegriffen. Herbalife ist ein, will ich nichts Falsches erzählen, aber ich glaube Herbalife hat im Kern Nahrungsergänzungsmittel vertrieben oder vertreibt Nahrungsergänzungsmittel in den USA und hatte laut Bill Ackman, das war sein Angriff damals, so ein Ponzi-Scheme-artiges Vertriebssystem, dass Leute eben Herbalife vertreiben, wenn sie erfolgreich vertreiben, dann eben neue Verkäufer angeworben haben, das Ganze aber nie ganz profitabel wird. Also das ist nur ein Beispiel für eine sehr öffentlichkeitswirksame Schlammschlacht, die Bill Ackman geführt hat gegen eine Firma, gegen die er gewettet hat.
Ja. Aber was ich spannend finde, du sagst, es ist ein sehr konzentrierter Hedgefonds, ne? Also wir reden jetzt hier von einem verwalteten Vermögen von 21 Milliarden Dollar. Das ist ehrlicherweise, wenn wir jetzt mal in Hedgefonds oder in Asset Manager Größen reden, ist das nix, ne? Also das ist schon sehr konzentriert. Das finde ich das schöner Begriff dazu. Deswegen sehr interessant, dass er jetzt daran strebt, das Ding an die ein IPO zu machen. Also das ist, er schließt sich mir noch nicht ganz, was sein Hintergedanke daran ist.
Ja, gute Frage. Ich glaube, wir haben die Überleitung eben gemacht. Eine Motivation ist Geld. Ich glaube, Bill Ackman sieht, dass er selber sehr öffentlichkeitswirksam ist. Er hat auch eine große Twitter-Followerschaft, die er immer wieder anspricht. Ich glaube, sein Gedanke ist schon, dass er eine Art Hype auslösen kann an der Börse, dass Leute eben über die Börse direkt in seinen sehr konzentrierten Fonds investieren können, über den die Medien auch immer wieder berichten. Ich meine, im letzten Jahr, der Move war übrigens smart, der zahlte sich dann aus. Was passierte? Die USA kündigen Zölle, Autozölle an gegen europäische Hersteller, was den deutschen Herstellern nach wie vor gar nicht gut gefällt natürlich und sehr, sehr weh tut. Und was sagte Bill Ackman in der Folge? Er sagte, wenn die Zölle hochgehen und sich alle neuen Importe, neue Autowagen in die USA verteuern, was passiert eigentlich im bestehenden US-Markt? Die Preise von Gebrauchtwagen gehen hoch, weil Leute ihre Mittel quasi in den Gebrauchtwagenmarkt shiften.
Ja.
Und was ist dann die logische Wette für einen mutigen, aktivistischen, konzentrierten Investor wie Bill Ackman? Der hat dann Hertz-Aktien gekauft. Hertz, größter Autoverleiher in den USA. Und die meisten Assets oder die größten Assets, die Autoverleiher haben, sind Gebrauchtwagen, die sie abstoßen nach 1-2 Jahren, nachdem die Autos verliehen wurden. Und die Wette von Bill Ackman war, wenn die Gebrauchtwagenmarktpreise im US-Markt so stark hochgehen im Zuge der Zölle, kaufe ich mir doch Aktien von einem Autoverleiher Und es hat sich stark ausgezahlt. Er, glaube ich, mit der Wette dann schon 50-60% Gewinn auch gemacht, weil Hertz eben mit sehr viel mehr Gewinn die Gebrauchtwagen dann verkaufen konnte in der Folge. Ja. Also, warum mache ich einen Deep Dive? Sorry, ein bisschen nerdy gewesen jetzt vielleicht gerade. Aber ich glaube schon, dass das Kalkül von Bill Ackman ist, dass er, weil er Millionen erreicht über seine Social-Media-Kanäle auch, dass er durchaus über den IPO eine starke Bewertung im Retail-Sektor erzielen kann.
Ja, vielleicht wenn wir einmal nochmal unter die Motorhaube schauen, natürlich, also wie verdient Bill Ackman Geld? Wir haben es ja kurz schon angerissen, ne? Also Kernprodukt relativ simpel. Letztendlich ist es ein Fonds, ne? Du bezahlst ja deine Management-Fee, 1,5% sind das gerade aktuell. Du bezahlst Performance-Fee natürlich und im Gegenzug kommt man dann natürlich genau das, was Gregor gerade gesagt hat, Einblick oder beziehungsweise hat dann automatisch im Portfolio diese Wetten, die sehr konzentriert auf bestimmte Bereiche sind und sehr aktivistisch veranlagt sind.
Und dass große Hedgefonds oder auch Private Equity Firmen gute Multiples an den Börsen erreichen können. Ich meine, KKR ist börsengelistet, TPG ist börsengelistet, CVC, ich will nichts Falsches erzählen, aber hat, glaube ich, das Listing vor 2-3 Jahren gemacht, ein teilweise
Listing. Es war ein sehr erfolgreicher Börsengang damals, CVC, ja.
Ne? In Europa. Deswegen, also das Modell, dass Teile zumindest dieser Firmen publicly traded sind oder publicly listed sind, hat sich ausgezahlt für andere, sehr viel größere Fonds in diesem Fall, muss man dazu sagen. Aber das wird Bill Ackman gesehen haben und sich gefragt haben, ob er nicht was Ähnliches im kleineren Maßstab, aber eben für ihn persönlich dann doch relevanten Maßstab machen könnte.
Ja. Jetzt haben wir darüber geredet, natürlich alles medienwirksam und das ist, glaube ich, das, was die Wette von Bill Ackman ist, aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch mal im Deep Dive schauen, was der natürlich das Risiko ist. Ne? Ich meine, wenn du, in Anführungszeichen, ich meine, 21 Milliarden Dollar ist viel Geld, ne? Was ist jetzt wirklich in Hedgefondsgrößen und Asset-Manager-Größen, ist das halt nicht die Welt. Da hast du natürlich auch ein hohes Risiko, entsprechend, dass wenn dann mal irgendwas daneben geht, ist dann auch der Aktienkurs, wenn du dann irgendwie ein IPO machst, mal ganz schnell nicht in die grüne Richtung läuft, Gregor.
Richtig. Und Bill Ackman hat da 2017 auch mal ordentlich ins Klo gegriffen, hat da gegen Valeant Pharmaceuticals gewettet, weil er, glaube ich, sagte, das Management führt den Laden nicht richtig, auch öffentlichen Schnappschlag geführt gegen das Unternehmen. Und das hat sich aber nicht materialisiert. Im Endeffekt ist er dann aus dem Unternehmen wieder rausgegangen mit 3 Milliarden Verlust, was natürlich bei Assets under Management von gerade mal 20 Milliarden, dann natürlich eine sehr schlechte Nachricht ist. Also du hast total recht, das Risiko besteht, dass natürlich bei schlechten News dann auch der Aktienkurs crasht, ja.
Ja, plus, muss man ja auch sagen, wir reden ja hier jetzt nicht von einem Private Market Fonds, sondern das ist ja letztendlich sein, was er ja macht, ist ja Publicly Listed Companies sozusagen, auf die zu wetten.
Das stimmt, ja.
Und die sind ja seit Jahren unter Druck, zum einen Rendite zu liefern. Ne? Also das ist ja, wenn man sich jegliche Studien anschaut, hast du ja selten wirklich Fonds, die auch den, jetzt mal einen klassischen Index schlagen auf lange Sicht. Plus bist du ja auch mittlerweile oder auch der Retail-Investor, du und ich, natürlich auch sehr preissensitiv, wenn man sagt, man möchte jetzt da 1,5% Managementgebühr haben, aber auf, weiß ich nicht, spezialisierte Themen, ETFs bist du bei, weiß ich nicht, zwischen 0,2 und 0,6 oder was weiß ich, TER im Jahr. Das muss man natürlich auch mit bedenken, dass das Ganze natürlich auch immer sehr preissensitiv ist und das ist ja das, auf dem das Geschäftsmodell beruht.
Total, wobei man in Bill Ackmans Defense sagen muss, dieses Jahr, Year-to-Date-Performance von Pershing Square schlägt den S&P 500. Also S&P 500, glaube ich, ja bei plus 16-17% und Pershing Square ist bei plus 20% insgesamt. Also selbst nach Abzug der Management-Fee und Performance-Fee, wobei Performance-Fee kommt noch mit dazu. Also wahrscheinlich läuft er gerade ungefähr parallel, wenn man das Net-Income sich dann anguckt oder die Net-Flows, die Kunden hätten. Läuft da gerade plus minus auf dem S&P 500. Also relevante Frage von dir, total. Passive Fonds versus aktiv gemanagte Fonds, ja.
Ja, und dann bitte entschuldige jetzt den kurzen Werbeblock. Wenn man schauen möchte, wie man denn eventuell beim S&P 500 eine Outperformance erzielen möchte, der kann sich auch gerne einmal den US Equity Flex von der Ferry AG auf der Now-Plattform anschauen. Da sind wir ein bisschen günstiger in den Kosten. Müsste mittlerweile, glaube ich, auch outperformen als jetzt aktuell die 16%, die gemacht wurden.
Okay. Ja, sehr interessant. Ja, aber deswegen, vielleicht eine Sache noch zu Bill Ackman, weil wir gerade betonen oder wie öffentlichkeitswirksam er auftritt, wie viel Reichweite er hat und so weiter. Er baut gerade eine kleine PR-Geschichte rund um den IPO. Er sagt nämlich, er möchte ein Mini-Berkshire bauen, also ein Berkshire Hathaway Copycat. Okay, und es ist natürlich crazy, wenn man sich die Assets under Management anguckt, die Bill Ackman hat und die eben Buffett aufgebaut hat über die Zeit. Ich will damit nur sagen, also der versucht sich gerade mit Reichweite öffentlichkeitswirksam zu positionieren als ein Mini-Buffett. Und ich glaube schon, dass die Hoffnung von ihm ist, dass Leute die Geschichte glauben, wobei sie nicht, also die einzige Parallele ist, glaube ich, dass beide Vehikel im Endeffekt sehr konzentrierte Wetten machen oder gemacht haben. Berkshire ja auch im Endeffekt mit der hohen Konzentration auf Apple und so weiter. Aber das ganze Berkshire-Konstrukt mit der Versicherung im Hintergrund und so weiter ist schon ein anderes als bei Pershing Square jetzt. Wollte noch einmal betonen, weil es wieder zeigt, wie sehr Bill Ackman versucht, in PR und Kommunikation die Leute an seinen Fonds zu ziehen.
Ja, also zum einen natürlich hat, ich meine, wenn man sich das anguckt, hat ja Warren Buffett natürlich über seine Rendite oder seine Picks natürlich immer sehr für Aufmerksamkeit gesorgt, aber auch er als Person, ne? Also wo kommt er her, wo lebt er, was ist so sein Daily Doing, ne?
Vor allem die jährlichen Investor-Letters, die er auf der Konferenz vorgestellt
hat. Genau, oder da gibt's ja, weiß ich nicht, ob das tatsächlich stimmt, aber da die Urban Myth, dass der immer noch da in seinem Haus lebt, was er damals irgendwie für $20,000 gekauft hat und jetzt nicht da unbedingt, weiß ich nicht, den Millionenvorschuss aus dem Elternhaus erhalten hat, um das Ganze zu tun. Deswegen spannend, dass er da das Thema so aufmacht und versucht, sich so zu positionieren.
Ja, genau. Aber das ist die Story zu Bill Ackman. Wie gesagt, IPOs geplant für Quartal ersten Jahres. Wir bleiben dran. Mal schauen, ob er die Bewertung hinkriegt. Er würde gern über 10 Milliarden bekommen, sagt er öffentlich, die er da anvisiert. Auf jeden Fall spannender Case, weil, und ich will nicht zu sehr auf dem Thema rumreiten, aber weil es wieder diese Verquickung zeigt von Leuten, die Reichweite generieren über Social Media und daraus dann konkreten Wert aber schöpfen, indem sie eben Dinge an die Börse bringen. Oder, jetzt ist der Schwank, den du wahrscheinlich eben machen wolltest, zur Regierung. Denn Trump hat ja auch einfach Krypto-Coins gelauncht, wie es nicht direkt Krypto-Scam-Coins sagen, aber es war schon einfach Krypto-Scams. Und er hat einfach nur von seiner Reichweite profitiert und seinem Standing und da richtig Geld rausgezogen. Ich glaube, Bill Ackman versucht was Ähnliches.
Ja, nee, meine Referenz am Anfang war eher so dazu, dass Trump sich ja auch immer sehr als Selfmade hinstellt. Und, aber er hat ja damals auch nachweislich ganz gute Gelder von seinem Vater bekommen, der auch ganz erfolgreich unterwegs war. Aber ja, nee, ich denk gerade auch eh noch gerade auf der Bewertung von 10 Milliarden rum. Also ich finde das so bold, ehrlicherweise, zu sagen, mit meinem 21 Milliarden verwalteten Vermögen, und dann kann man sich ja ausrechnen hinsichtlich Performance und Management Fee, von was für einem Multiple wir jetzt hier irgendwie sprechen, was er gerne hätte. Also spannend, ne?
Da ist ein wachsendes Viehvolumen eingepreist auf jeden Fall,
nächsten Jahre. Wir wünschen natürlich alles Gute und toi 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 an der Stelle. Aber sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend, aber man merkt vielleicht, ich stehe dem Ganzen so ein bisschen skeptischer gegenüber.
Vielleicht zum Ende dann noch der Doku-Tipp. Also es gibt google kurz den Namen, den genauen, aber es gibt diese Doku eben zu,
Netflix,
wie Bill Ackman Herbalife angegriffen hat auf Netflix. Ja. Die ist schon sehr interessant, weil es seine Strategie zeigt. Betting on Zero auf Netflix. Sehr interessante Doku.
Ja, ist ja toll. Ne? Ich meine, es draußen wird's kälter, es wird Zeit, sich mal wieder am Wochenende mal Netflix-Doku ranzuschauen. Deswegen, da sind wir natürlich auch gerne Service an der Stelle.
Ja, natürlich. Okay.
Apropos Netflix. So. Gregor,
Batman. Das war die Überleitung. Sehr schön, sehr gut.
Ne? Okay, Batman, aber mit Doppel-M und kein Tippfehler im Dokument. Aber wer steckt denn hinter Batman? Also das ist ein Abklatsch aus Übersee.
Naja, Doppel-M und Doppel-A. Also, was sehen wir gerade? Das Comeback von Batman, also MMAAN. Mhm. Und wie du schon sagst, das ist kein Typo, sondern ein Akronym, wie wir an der Nannenschule sagen. Nämlich die Zusammensetzung aus 8 Tech-Aktien in den USA, die gerade stark performen. Nämlich Broadcom, Amazon, Tesla, Meta, Microsoft, Apple, Alphabet und das N natürlich nicht Netflix, sondern Nvidia. Mhm. Und genau, wir haben ja immer einen Begriff der Woche und dieses falsch geschriebene Batman ist irgendwie so eingängig. Früher war es ja Fang, also Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Jetzt gehen wir über Batman, wo der KI-Engel stärker mit drin ist. Ich dachte, ich bringe den Begriff mit, weil die Aktien die letzten zwei Tage stark performt haben. Obwohl es eine Neuerung gibt. Nvidia hat gestern ein bisschen gewackelt. Warum? Mhm. Weil Alphabet/Google wahrscheinlich einen Deal mit Meta macht. Google entwickelt nämlich auch eigene KI-Chips, sogenannte TPUs, not GPUs. Und Meta nimmt die jetzt wohl massenhaft von Google ab, um die eigenen Computing-Center zu powern. Und das tut natürlich Nvidia weh. Und die verlieren dann so ein bisschen ihre Monopolistenstellung. Und da ist die Aktie gestern 3-4% abgesackt.
Ja, naja, das ist aber trotzdem sehr, sehr spannend und immer auch sehr lustig, welche, wer sich dann solche Begriffe ausdenkt. Batman, ja. Doppel-M, Doppel-A. Aber ja, wie du schon sagst, sind halt die, die in den letzten Handelstagen, Handelswochen einen ganz guten Winning-Streak hingelegt haben. Und um in der Filmsprache zu bleiben, ne? Also ob es dann Batman Returns oder Batman Begins ist, wird man sehen.
Das ist gerade die große Frage, genau. Die Bewertungen sind so hoch. Vielleicht ist es auch Batman, also ist Batman Returns oder Batman Begins, genau. Mhm. Werden die Bewertungen weiter so hochgehen oder werden wir einen kleinen U-Turn erleben? We don't know.
Genau. Und die Frage ist, wer dann in den nächsten Monaten da als Joker hinzukommt. Und damit lassen wir das jetzt auch mit den
Anspielen. Sehr gut.
Kommen wir aber jetzt mal zu was Bodenständigem, Gregor, Zahl der Woche. Und zwar natürlich, wenn es um bodenständig geht, dann geht es um den Ruhrpott, dann reden wir über Gelsenkirchen, wir reden über den FC Schalke 04. Die Zahl
und
der Woche.
Und wir reden über, genau, pardon, ich bin dir ins Wort gefallen.
Nee, aber steig gern ein.
Wir reden über Kohle im doppelten Sinne und zwar hat der Revierclub Schalke eine Anleihe ausgegeben an seine Fans. Also nicht nur an die Fans, da kann jeder investieren, aber wenn ihr dem FC Schalke Geld gebt, dann zahlt er euch dafür, ich glaube die Laufzeit ist bis 2031, 6,5% Zinsen zurück.
Super.
Und genau, da werden also Emotionen und hoffentlich Rendite kombiniert und ich glaube die Anleihe ist sogar schon überschrieben auch. Also die Schalke-Fans sind da ordentlich reingegangen. Genau, aber das ist unsere Zahl der Woche. 6,5% Rendite auf Schalke.
Auf Schalke. Aber ganz interessant, wenn man sich das Wertpapierprospekt durchliest, wie der Verein selbst das Risiko einschätzt. Also zu den offiziellen Risikofaktoren gehören unter anderem Fehlinvestitionen bei Neuverpflichtungen. Müsste man meinen, das gab es ja noch nie auf Schalke, ehrlicherweise.
Nein. Das wurde immer sehr sinnvoll eingekauft, ja.
Ein möglicher Abstieg in die dritte Liga. Na gut, ehrlicherweise, momentan sieht es ja Stand November 25 ganz okay aus.
Oder zweiter Platz gerade in der zweiten Liga, ne?
Yes. Oder ein frühes Ausscheiden aus dem DFB-Pokal. Also natürlich.
Was schon eingetreten
hier auch,
ist, glaube ich.
Also ich glaube,
soweit ich vom Fußball informiert bin. Ja.
Das ist sehr interessant, wie sie auch selber das Risiko einschätzen. Aber spannend, dass dann diese Anleihe auch sehr gut aufgenommen wurde von den Fans und ordentlich ins Depot geholt wurde.
Letzte Info dazu, sollte Schalke aufsteigen und wie du gerade sagtest, es sieht ja gar nicht so schlecht aus, dann wird die Rendite erhöht von 6,5 auf 8%. Es gibt einmalige 1,5% on top. Also,
dann lohnt sich das Anfeuern doppelt.
Da lohnt sich das Anfeuern doppelt, genau. Tatsächlich. Wer eine Schalke-Anleihe hat und im Fanblock steht, der ruft wahrscheinlich noch lauter aufs Feld. Das stimmt, ja.
Ja, so sieht es aus. Finde ich einen tollen Abschluss der Folge, Gregor. Vielen lieben Dank.
Danke dir.
Da an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, lieben Dank fürs Zuhören. Bei Fragen gerne uns schreiben oder einfach direkt Gregor ins E-Mail-Postfach leiten, gb@morningcrunch.de oder uns natürlich einfach auf LinkedIn schreiben. Dafür sind wir da und wir wünschen eine tolle Woche.
Eine tolle Woche euch. Henrik, vielen Dank und bis bald.
Bis dahin. Ciao.
Den Deals Crunch gibt's auch als tägliches Briefing. Einfach auf morningcrunch.de anmelden. Der Podcast erscheint jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Deine Hosts, Henrik Schmidt, Head of Growth by Now und Paul Ostwald, CEO von Morning Crunch. Deine Redaktion, Sina Schnepper, Gregor Becker und Roland Lindenblatt. Deine Produktionsleiterin, Hilal Yildiz. Deine Anlaufstelle bei Fragen, pos@morningcrunch.de.